Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Zu jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapharnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er erstellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Evangelium Jesu Christi. Ja, wir haben am letzten Sonntag die sogenannte erste Leidensankündigung gehört und die dann auch in der Woche betrachtet mit dem Protest des Petrus, der ihm Vorwürfe macht. Heute hören wir die sogenannte zweite Leidensankündigung schon auf dem Weg nach Jerusalem. Aber wie es heißt, die Jünger verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich auch, ihn zu fragen. Das erreicht sie nicht. Sie reden dann darüber, wer von ihnen den höchsten Rang hat, mit so ein bisschen schlechtem Gewissen anscheinend, weil sie schweigen, als Jesus sie danach fragt. Und in der dritten Leidensankündigung, da ist es ähnlich, da wird hinterher, wollen da die Zebedäus-Söhne den Platz zur Rechten und Linken des Messias haben. Setzt sich eigentlich sofort. Bei Lukas wird bei der Verklärung Jesu, spricht Jesus mit Elia und wer kommt da noch? Moses, danke. Über sein Ende in Jerusalem. Und die Jünger schlafen. Im Garten Gethsemane, wo er Todesangst hat, die Jünger, wird ja vorher darüber gesprochen, dass er ausgeliefert wird im Abendmahlsaal noch. Ja. Die Jünger schlafen. Das ist nicht der Tiefschlaf, sondern so das, was wir auch aus der Meditation kennen, so ein Dösen, wo man so ein Wattefilm zwischen sich und seinen Wahrnehmungen hat. Es wird nichts klar. Das ist eine Form von Widerstand. Das kann einen dann nicht erreichen. Da befinden wir uns anscheinend in guter Gesellschaft. Also wenn es um den Tod geht, und das wissen wir oder vielleicht auch nicht, aber merkt man eigentlich, ja, man kann da ganz schlecht drüber nachdenken, das entzieht sich mir. Das, oder wie du erzählt hast, Manuela, ja, wie schwierig es war, bei deiner Mitschwester irgendwie da in ein Gespräch zu kommen oder auch selber, für sich klar zu kriegen, ja, ist das jetzt das Ende oder nicht oder wie oder was? Die Jünger wenden sich dann fast dem Gegenteil zu. Sie wenden, der Tod stößt uns ab, das wollen wir nicht. Sie wenden sich dem zu, was sie anzieht, nämlich wer der Erste sein ist unter ihnen. Oder dann bei der dritten Leidensankündigung, wer zur Rechten und Linken des Messiaskönigs sitzt. Wir haben einfach so unsere Vorstellungen, die natürlich auch gesellschaftlich mitbedingt sind, von Erfüllung. Natürlich von sozusagen von irdischer Erfüllung, weil eine andere können wir uns gar nicht vorstellen. Also eine Erfüllung bei Gott, das wissen wir gar nicht, wie das aussieht wirklich. Wir haben da eine Sehnsucht, die manchmal erfüllt wird, aber ganz anders, auch nochmal ganz anders als das, was wir uns gedacht haben. Also die wird übererfüllt, aber sie wird eigentlich auch ein Stück falsifiziert. Ja, wir haben Sehnsucht, wollen irgendwie erfüllt werden, befriedigt werden und stellen uns das irdisch vor, zum Beispiel in Form von einem hohen Rang, von Ansehen, von Macht, ja, was immer das eben ist. Auch Paulus spricht in der Lesung davon, als er, es ist eine andere Diktion, als er davon spricht, von den irdischen Vorzügen, auf die er hätte setzen können, also Familie, Ausbildung, Zugehörigkeit zu den Pharisäern und so weiter. Ja, das sind auch Dinge, die bei uns heute gelten. Familie, Ausbildung, Titel, Position und nach denen man auch irgendwie strebt. Zum Teil offen, zum Teil auch so ein bisschen klammheimlich. Also auch in Beziehungen, ja, da wirbt man so gerne darum, dass der andere einen bestätigt und dass der einen anerkennt und dass man Wertschätzung erfährt und so weiter und so fort. Also da sucht man auch klammheimlich irgendwie Bestätigung. Und dann schreibt er hier, dass er all das um Christi willen als Verlust erkennt. Also diese Vorzüge, oder es geht ihm dann um Gerechtigkeit, wie man gerecht wird, das hängt mit den Vorzügen zusammen. Da muss man was tun, um irgendwie vor Gott dann gut dazustehen und vor den Menschen. Das erscheint ihm alles als Verlust. Und ich glaube, dass das Evangelium in dieser Aufforderung zum Dienen, dass der Erste der Diener aller sein soll und dann vor allem diese Umarmung des Kindes, diese Sätze das auch genau beschreiben. Man sieht es auch daran, dass das mit dem Dienen nicht so einfach ist. Was die Kirche gut gemacht hat und gut macht, ist, dass sie die Zuwendung zu den Armen gesucht hat. Also schon im Mittelalter und natürlich heute mit unserer Caritas. Das ist schon mal ganz gut. Aber auf der persönlichen Ebene kann es durchaus sein, dass zwar jemand sich um Obdachlose kümmert, zum Beispiel, oder um Kranke kümmert oder Gefangene besucht oder wie immer die Außenseiter und Randständigen unserer Gesellschaft heißen. Und dennoch davon sozusagen auch etwas für sich hat. Nämlich, der hilft, ist irgendwo ein bisschen höher als der, dem geholfen wird. Der hat Möglichkeiten, der Helfer, der weiß, was zu tun ist, während der andere, der ist ja irgendwie an der Stelle hilflos, sonst bräuchte er keine Hilfe. Also auch das Helfen und Dienen hat sozusagen ein Element, das nochmal dazu helfen kann, dass ich Ansehen bekomme, dass ich aus dem Gebrauchtwerden, das hört man ja oft, ich werde gebraucht, ja, irgendwie was für sich zieht, zur eigenen Erhöhung zieht. Ich glaube, dass das Dienen, um das es hier Jesus geht, darüber hinausgeht. Also, dass das Dienen kein Dienen ist, das man verwendet, um daraus nochmal was für sich an Bestätigung und Erhöhung zu ziehen. Und das wird für mich deutlich in dieser Umarmung des Kindes. Dazu muss man wissen, dass die Kinder damals in der Antike überhaupt, aber auch im Judentum, in Israel, bestenfalls neutral angesehen wurden bis negativ. Kinder, die waren unbedeutend. Mädchen, das war eher negativ, so wie wir das auch immer, auch heute noch zum Teil aus manchen Gegenden der Welt kennen. Die Weisheitsliteratur, die vermutlich auf Schulunterrichtsbücher zurückgeht, da wird immer von der Zucht gesprochen. Ja, da Kinder, die sind unbändig und ungebärdig, da braucht es den Stock und eine harte Hand, um die irgendwie in Zucht zu kriegen. Und die Griechen, für die waren die Kinder eben ungebildet und kindisch und naiv, das hat nichts gegolten. Was Jesus da umarmt, das heißt ja auch irgendwie als gleichwertig ansieht, ja, man, oder sogar, man könnte ja sagen, wir umarmen das, was wir mögen, was uns anzieht. Was Jesus da umarmt, ist also eher was, ja, eher etwas, was nicht besonders erstrebenswert ist. Und er spricht dann auch noch vom Aufnehmen des Kindes, vom Aufnehmen des Nicht-Erstrebenswerten. Aufnehmen. Ich glaube, das ist so was Ähnliches, wie wir hier in der Meditation immer wieder davon gesprochen haben, dass wir Empfindungen oder Wahrnehmungen aufnehmen. Und das bedeutet zulassen und da sein lassen, annehmen. Das lassen wir da sein. Also er lässt es Unbedeutende oder Negative sogar, lässt er irgendwie da sein, nimmt es auf. Das bedeutet in der Konsequenz, er unterscheidet nimmer zwischen dem, was erstrebenswert ist und dem, was wir eher also nicht haben möchten. Den Tod zum Beispiel, das Negative, das Hässliche, das Unbedeutende. Und das Erstrebenswerte, rechts und links sitzen, Rang haben, Ansehen haben. Wir haben gestern, tauchte mal der Spruch auf, ich glaube, das war aus deiner Ecke, wenn wir richtig und falsch hinter uns...
Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort
Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort begegnen wir uns. Da könnte ich jetzt sagen, jenseits von Anziehung und dem, was ich nicht haben will und Abwehr, gibt es einen Ort, an dem wir Gott begegnen. Ich glaube, dass es darum geht. Interessanterweise kommt es einer buddhistischen Grundeinsicht sehr nahe, wo ja die Entstehung des Leidens darin gesehen wird, also sozusagen darin, wie ich mit der Welt umgehe, und zwar, dass ich Dinge habe, die ich erstrebe, Dinge habe, die ich hasse, abwehre, die ich nicht haben will, und ansonsten mache ich noch die Schotten dicht, Ignoranz. Also das kommt dem, finde ich, sehr nahe. Es geht um die Offenheit, die wir jetzt auch 10 Tage geübt haben, da sein zu lassen, was da ist, ob es erstrebenswert ist oder ob ich es eher nicht haben will, abwehren will. Um nochmal auf die Lesung zurückzukommen. Ich sehe alles als Verlust an, also das, was man erstrebt. Es hindert nur. Man verfehlt dann die Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn, die alles übertrifft. Man verfehlt dann den Ort, an dem man Christus begegnet. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat. Habe ich alles, was mir mal als Vorzug erschien, wonach ich gestrebt habe, das habe ich aufgegeben und halte es für Unrat. Das ist ein Dreck, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich. Also nicht das, wovon ich glaube, dass es mich gerecht macht, vor Gott gut dastehen lässt, vor den Menschen gut dastehen lässt, erfüllt und so weiter. Es gibt ja auch eine menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Da gibt es auch ein Oben und ein Unten. Nicht meine Gerechtigkeit suche ich, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Das ist die, in der auch das, was wir abwehren, das Negative, das Nicht-Erstrebenswerte. Wir haben gestern auch davon gesprochen, bei unserer Reflexion, dass diese Selbsterkenntnis, um die es da geht, auch ein Element hat, der Erkenntnis des eigenen Sünderseins, also der Unzulänglichkeit. Da, wo ich merke, ich bin okay, ich bin geliebt, ist die Kehrseite, dass ich gemerkt habe, ich bin ja nicht okay, ich bin gebrochen. Ja, das zuzulassen, das heißt nicht, die eigene Gerechtigkeit zu suchen, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Sein Tod soll mich prägen. Da geht es darum, dass ich gebrochen werden darf, wie das Brot hier in der Eucharistie. Gebrochen werden darf, meine Vorstellungen vom erfüllten Leben gebrochen werden dürfen und genauso der Weg freigemacht wird für Auferstehung und die Gemeinschaft mit Christus. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen. Weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ja, das ist schon toll, was Paulus hier schreibt. Von Christus Jesus ergriffen worden bin, der in uns sozusagen das Verlangen und auch ein nicht wissendes Wissen von einer Erfüllung gelegt hat, die eben jenseits von Anziehung und Abstoßung existiert. Dass ihr diesen Weg weitergeht in eurem Alltag, dafür bete ich.